Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind
Jonathan
und Witold und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
Unser heutiger Gast ist der Architekt Juri Treu. Juri hat in Wien eine Professur für Holzbau und Entwerfen im urbanen Raum, außerdem auch sein eigenes Architekturbüro, wo unser Gespräch stattfand. Wir haben Juri schon einmal am Rand einer Veranstaltung kurz kennengelernt. Statt einem weiteren, näheren Kennenlernen waren wir sofort ganz tief drin in einem abwechslungsreichen und lehrreichen Gespräch rund um Baukultur, deren Wandel, Holzbau, Handwerk, Materialität und.
Dazu gab es eine kleine Premiere für unseren Podcast. Ein waschechter Cliffhanger, der gegen Ende der Episode natürlich aufgelöst wird. Versprochen. Viel Spaß beim Hören mit Juri Treu.
Ja, normalerweise ist so, dass wir erst reinstarten und so ein bisschen den Werdegang von unseren Gästen besprechen, wie sie zu dem geworden sind, was sie geworden sind. Aber das ist mir erstmal egal. Ich will wissen, was hat es mit der Hammersammlung auf sich? Ich will am liebsten nur über die Hammer sprechen die ganze Zeit.
Okay, können wir auch. Also da gibt es ganze Menge zu besprechen und zu erzählen.
Ja, also hallo Juri, schön, dass du im Podcast bist. It's Hammer Time.
Man muss dazu sagen, es ist unsere zweite Aufnahme in Wien. Ganz anderer Aufnahmeort. Wir haben uns eingeladen hier zu dir. Schön, dass wir hier sein dürfen. Und hier ist so eine Werkstattatmosphäre. Hier stehen überall so, also als Audiokommentar, um bei den Hörerinnen und Hörern ein Bild zu erzeugen. Hier stehen überall ganz viele tolle Modelle, die noch so mit der Hand gebaut sind. So eine Atelieratmosphäre hier, finde ich gut.
Genau, wir haben tatsächlich noch so eine klassische Modellbauwerkstatt da drüben im nächsten Raum und bauen auch die meisten Modelle zu den Projekten, die wir machen, selber. Mhm. So für mich immer so ein ganz wichtiger Teil von der Arbeit. Früher habe ich es immer selber gemacht, ich habe das sehr geliebt. Jetzt komme ich leider sehr selten dazu. Ich beneide dann immer meine Praktikanten, die das machen dürfen. Aber es ist eben auch Teil des Entwickelns vom Entwurf. Und es ist aber dann auf der anderen Seite auch diese Möglichkeit, über ein Medium zu kommunizieren mit Bauherren, die üblicherweise nicht so geübt sind im Pläne lesen. Mhm. Und wir präsentieren dann zuerst die Pläne, dann sind sie ganz aufmerksam und dann am Schluss kommt das Modell und dann kommt ganz oft, ach so, da kommt man rein.
Ja, voll.
So, dann ist so, merkt man, aha, jetzt kann das Ganze verarbeitet werden, dreidimensional, und das funktioniert.
Hast du auch schon mal damit experimentiert, zuerst das Modell zu zeigen? Oder konntest du es nicht verheimlichen?
Den Fehler habe ich am Anfang wenige Male gemacht, ja. Und dann eben festgestellt, das funktioniert gar nicht, weil dann die Aufmerksamkeit immer nur auf dem Modell ist und die Pläne dann überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden. Und das ist wiederum auch schlecht, weil die Pläne eben über ihre Abstraktion so eine gute Möglichkeit sind, über grundlegende Dinge halt zu sprechen, die eben noch nichts mit Gestaltung zu tun haben. Mhm, ne? Also ja. Ein Grundrissplan ist einfach wie ein Diagramm, oder? Dass man auch dementsprechend lesen und interpretieren kann. Und wenn man dann das dreidimensionale Modell vor sich hat, dann ist man immer sofort von irgendwelchen Themen abgelenkt, die eigentlich nur um die Gestaltung gehen, was ja dann eigentlich im besten Falle nur das Ergebnis von dem ist, was innen passiert.
Ja, ja. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass immer, da werden wir später vielleicht auch nochmal ausführlicher drauf zu sprechen kommen, das Thema Lehre und Holzbau in der Lehre. Das ist jetzt meine eigene Erfahrung, dass es wie wichtig das ist, von Anfang an den Holzbau dreidimensional zu verstehen. Gerade wenn wir jetzt Richtung Vorfertigung denken, für Menschen, für die das ganz neu ist, die das noch gar nicht kennen, dann ist das, habe ich das immer so als den effektivsten Weg erfahren, wenn die irgendwie mit Modellen das nachvollziehen müssen, auch, dass sie sehen, okay, das ist jetzt so eine Wandscheibe, ist dann da halt, und dann sage ich, ja, und auf welchen LKW passt die? Oder unter welcher Brücke passt es durch? Und dann funktioniert das nicht mehr. Spielt das auch schon ein bisschen eine Rolle bei deinen Modellen oder in den Gesprächen? So das Thema, dass wir irgendwie Eigenheiten vom Holzbau daran greifbarer machen können?
Auch ja, also im Büro natürlich auch, aber da gibt es eben schon sehr viel Wissen und Know-how zum Thema Holzbau. Da geht das quasi von sich aus immer mit, schon mit dem Entwurf und sind Themen, die man quasi so im Hinterkopf immer da hat. Aber in der Lehre ist es natürlich umso wichtiger. Also wir kriegen ganz viele Studierende, die noch gar keine Erfahrung haben im Holzbau, die eine ganz andere Art zu denken und zu entwerfen gelernt haben, nämlich zuerst mal völlig abstrakt einfach einen Entwurf zu machen, ohne übers Material nachzudenken. Und dann am Schluss heißt es dann, ja, und jetzt übersetzt das in eine Konstruktion. Und das ist genau umgekehrt zu dem, wie wir versuchen, entwerfen zu lernen. Dass man es eben von Beginn an aus dem Material herausdenkt, sinnvolle Konstruktionen zu den Entwürfen entwickelt und das als ein Ding versteht. Ja. Und da spielen dann so Dinge wie Vorfertigung und Transportgrößen und Spannweiten natürlich ganz wesentliche Rolle. Und da kommt dann eben schon ganz stark das Modellbauen wieder ins Spiel. Das machen wir vom Beginn an, von der ersten Woche, machen wir dann so kleine Aufwärmübungen mit den Studierenden, wo wir ihnen Sachen geben, die sie bauen müssen, die sie dann aber auch eben auf die Uni bringen müssen, wo sie Fügungen machen müssen. Es gibt unterschiedliche Bauteile. Und man merkt immer, das sind dann alle Themen dann eigentlich schon mal in einer ganz simplen Form vorweggenommen. Eben wie kann ich es elementieren, wie ist der Vorfertigungsgrad, gibt es eine serielle Fertigung, in welche Teile muss ich es zerlegen, damit ich es eben von zu Hause vom Küchentisch auf die Uni bringe, wie stabil ist das Ganze, wie docken Dinge aneinander, kann man Dinge kleben oder muss man stecken oder ja. Also so versuchen wir halt innerhalb von einem Semester so diesen Weg von einem sehr einfachen spielerischen Zugang zu einem sehr konstruktiven, technischen, über einen entwerferischen Weg eben zu einem fertigen Projekt zu finden, das dann im besten Falle bis ins Detail 1:1 dann mündet.
Ja, ist das vielleicht so ein bisschen, wenn wir jetzt, das ist ja gar nicht den Holzbau exklusiv betreffend, aber ist es, oder das ist so ein Gedanke, der mir jetzt dazu kommt, ist es so ein bisschen eine Rückbesinnung, würde ich nicht sagen, aber mehr so ein wieder zurück zu, wir bauen und konstruieren mit dem, was vorhanden ist. Wie es früher war, weiß nicht, vor 100 Jahren baugeschichtlich oder 150 Jahren, wo man eben mit den vorhandenen Mitteln das meiste rausholen musste. Und dann kam eine Zeit, wo plötzlich alles ging, das war nachrangig, welche Ressourcen oder so das braucht. Und jetzt kommen wir wieder dahin, dass halt durch zum Beispiel gestiegene Materialkosten oder auch andere Bedingungen, wir wieder an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay, was haben wir überhaupt hier alles zur Verfügung und wie können wir das mit dem bestmöglichen Ertrag für den Ort einsetzen?
Ganz genau. Also das versuche ich immer bei meinen Vorlesungen rüberzubringen. Das sind ja keine neuen Themen, die wir da jetzt wieder versuchen in die Architektur zu bringen, sondern es war ja alles mal da. Das war ja mal die Grundlage dafür überhaupt, wie wir gebaut haben, dass man sich eben überlegt hat, wo kommen die Ressourcen her, wie kann ich möglichst materialeffizient arbeiten, ja, mit möglichst nachhaltigen Materialien arbeiten. Wie kann ich mit dem Wissen, was da ist, operieren und es weiterentwickeln, ja, nämlich auf einem Standard, der sukzessive immer wie ein evolutionärer Akt immer ein bisschen besser wird und schlechte Erfahrungen zum Ausscheiden bringt. Das sind alles ganz logische Sachen, die über Jahrhunderte hinweg sehr gut funktioniert haben. Und wie du richtig sagst, dann etwa vor 100 Jahren dann plötzlich durch eine völlige Veränderung der äußeren Gegebenheiten und aber auch unseres Wertesystems plötzlich sehr viele über Bord geworfen worden sind. Und jetzt kommen wir drauf, naja, aber eigentlich war das gar nicht so clever. Wir haben jetzt ganz viele Themen, die uns plötzlich überrollen, die ein Ergebnis genau von dem sind, von diesem anderen Denken, von diesem, ja, egal wo die Ressourcen herkommen, ich bestelle sie einfach und sie werden dann ein paar Wochen später geliefert und egal was das ist und egal wie viel Energie das braucht, und es spielt alles keine Rolle.
Was dann nach Ende der Nutzung damit passiert.
Genau. Und genau auch da versuchen wir eben zum Beispiel mit den Studierenden mit ganz einfachen Mitteln persönliche Erfahrungen zu generieren. Das heißt, wir sagen am Anfang vom Semester, okay, wir bauen Modelle, aber wir kaufen kein Material. Mhm. Ihr geht jetzt einfach mal in die Stadt raus und schaut mal mit offenen Augen, wo liegt Holz rum. Sprecht mit Institutionen, mit Ausstellungshäusern, mit Museen, mit Forschungseinrichtungen, mit Baumärkten. Und innerhalb von wenigen Tagen kommen Berge von Material zum Vorschein, die sonst einfach auf der Müllkippe landen würden. Ah, okay. Und wo die Leute sogar großteils total froh sind, die sagen dann wirklich, wenn die Studierenden kommen, endlich kommt mal jemand und fragt, ob er nicht das Material brauchen kann. Und wir sind nicht dazu gezwungen, das nach jeder Ausstellung irgendwie wegzufahren und teuer zu entsorgen. Die guten Platten, die Leisten und so weiter. Wir fahren es euch sogar noch dorthin, wo ihr es braucht. Also da sind dann oft eben die Transporter von der Institution, die kommen dann und liefern dann wirklich super Material ab. Und mit dem arbeiten wir dann ein ganzes Semester mit den Studierenden.
Ja. Cool. Ich musste auch eine kleine Vorlesung oder so eine Art Seminar-Workshop machen. Da geht es mehr um Müllbau, aber da hatte ich mir auch überlegt, als ein Parameter, die Studis müssen eben mit dem arbeiten, was sie, also sie dürfen kein Geld dafür ausgeben oder sie müssen die Sachen finden oder sowas. Also das ist noch nicht final, aber genau so ein Zugang hatte ich mir auch überlegt, weil ich glaube, dass gerade durch diese Beschränkung, also das ist ja eine, wer irgendwie sich mit Kreativität mal auseinandergesetzt hat, der weiß ja, dass Beschränkungen, Limitationen genau das auslösen, ungewohnte oder unerwartete Lösungen und so weiter. Und das ist ja, das kann ja was ganz Schönes sein, auch wenn es erstmal sich komisch anhören, wirklich von, man kann alles machen, ich mache das einfach so, ich habe diese ideale Form gefunden, das ist so ästhetisch und reduziert. Mhm. Aber wenn man dann plötzlich begrenzte Mittel zur Verfügung stehen, dann kommen plötzlich Lösungen auf, die Person so nie erwartet hätte.
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das ist ein ganz guter Motor für Kreativität eben, weil man plötzlich gezwungen ist, anders zu denken wie normal. Und das hat man schon festgestellt in meiner Wahrnehmung die letzten 20 Jahre, dass das Denken, gerade auch eben bei den Architekturstudierenden, sich völlig verändert hat. Also durch zum Beispiel diese Möglichkeit, mit CAD zu arbeiten, in diesem abstrakten Raum, in dem Volumen nur abstrakte Oberflächen haben, in dem sie kein Gewicht haben, keine Gravitation ausgesetzt sind, keine anderen Eigenschaften besitzen, sondern nur so ganz abstrakte Dinge sind, verändert sich das Denken plötzlich auch in diesen abstrakten Raum. Und da werden ganz viele Aspekte einfach des Planens weggelassen. Während wenn ich ein Modell habe, eben, wo ich eben beschränkte Ressourcen habe, sei es irgendwelche Materialabmessungen, aber auch zum Beispiel beim Holz ganz wesentlich, so Dinge wie eine Faserrichtung, oder? Dass einfach Holz was anderes ist wie ein Karton oder ein Stück Plastik. Habe ich alles schon erlebt. Das sind dann Studierende oder Praktikanten da gesessen und haben ein Modell gebaut und haben dann quasi so 20 Minuten lang Streifchen runtergeschnitten vom Balsaholz und haben dann irgendwann gefragt, aber irgendwie ist es komisch, das zerbröselt alles, weil sie es einfach halt quer zur Faser geschnitten haben und nicht drauf gekommen sind, dass das Holz dann halt eben nicht hält. Das machst halt einmal, aber ich glaube, dann hast du es verstanden. Ja. Und dann irgendwann kommt es dann an. Bei manchen dauert es halt vielleicht nur 2 Minuten, bei anderen vielleicht 2 Stunden, aber irgendwann ist es dann für immer da, hoffe ich.
Ist auch, finde ich, so klassisch eigentlich so ein Kunst oder so ein Topos in der Kunst, oder? Dass man so sagt, okay, ich nehme jetzt nur die 3 Primärfarben und will damit jetzt irgendwas machen. Das gab es so ganz oft in der Moderne, dass so der Ausgangspunkt so eine Limitierung ist. Ne?
Mhm. Ja. Und also in meiner Erfahrung ist es auch so, dass wirklich auch die spannenderen Konzepte rauskommen. Mhm. Also je weniger Einschränkungen und Limitierungen das es gibt, umso standardisierter und auch oft banaler werden Entwürfe.
Auch wenn man sich vielleicht so auf einzelne Sachen dann nicht so spezialisiert und in die Tiefe geht, ne? Also wenn man sich dann nicht wirklich beschäftigt mit einer Dimension, sondern einfach nur so auf Überwältigung oder so Masse so setzt, ne? Oder Vielfältigkeit.
Und es ist ja auch generell, glaube ich, so, dass Dinge zu überwinden ja auch eine ganz andere Beziehung zu etwas erzeugen, oder? Also je einfacher und niederschwelliger ich was bekomme, umso weniger Wert hat es auch nicht. Und je mehr ich dafür nachdenken muss oder mir überlegen muss, wie erreiche ich das oder wie umgehe ich was als Schwierigkeit im Raum steht oder so, umso größer ist das Erfolgserlebnis, wenn ich es dann auch schaffe. Oder?
Ja, ja, voll.
Jetzt ist es ja irgendwie, hattest du so eine romantische Note, wenn wir sagen, ja, früher war alles besser oder alles anders und die haben es ja. Die Altvorderen haben es ja schon gewusst vor 100 Jahren und müssen nur darauf zurückkommen und das funktioniert doch alles, ist doch alles schon da. Aber ganz so einfach ist es ja auch nicht, wenn man näher hinguckt. Aber was ist denn jetzt anders? Was können wir machen, wenn wir, oder mit heutigen Mitteln, wie können wir die Sachen, diese Typologien, das ist auch wieder romantisch überspitzt, dieses Wissen der Altvorderen, wie können wir das irgendwie heute zeitgemäß zur Anwendung bringen mit den fundamental veränderten Möglichkeiten, die wir jetzt haben.
Also das ist mir immer ganz wichtig, dass es eben überhaupt nicht darum geht, etwas zu romantisieren und zu sagen, okay, wir stehen jetzt da, aber eigentlich müssten wir es so machen wie vor 100 Jahren. Das ist ja auch nicht die Idee von Tradition, oder? Sondern die Idee ist ja, wie wurde das mal so schön gesagt, es ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche. Also das
Gustav
heißt,
Mahler Zitat, oder?
Bitte?
Ich glaube, Gustav Mahler Zitat.
Ah, für ihn zugeschrieben.
Dann kommt der klassische Wiener durch.
gibt das schon sehr gut wieder, um was es geht, oder? Wir haben jetzt inzwischen ganz viele Dinge entwickelt, die auch total sinnvoll sind, die uns das Bauen auch vereinfachen oder Dinge ermöglichen, die vor 100 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen wären. Und da sind ganz viele sehr brauchbare Dinge dabei. Also gerade zum Beispiel die Entwicklung von Fenstern oder von einem Glas oder so, das hat eine völlig andere Möglichkeit in die Architektur gebracht, sowohl technisch als auch räumlich, als auch atmosphärisch. Oder die ganzen technischen Infrastrukturen, wo ich glaube es aber schlussendlich geht es eben darum, nicht das Bauen eins zu eins wieder so zu übernehmen, sondern die Idee, das Denken dahinter, sich wieder anzueignen und zu sagen, okay, wie übersetze ich das in ein Jetzt oder im besten Falle in eine Zukunft? Wie kann ich und das ist eben das, was ich gemeint habe, dass das ja jahrhundertelang funktioniert hat. Da gab es ja auch immer Innovationen, die dann ausprobiert worden sind und entschieden worden ist, okay, funktioniert es besser oder funktioniert es schlechter? Bringt es uns mehr Unannehmlichkeiten oder Bauschäden oder Nachteile? Oder ist es eine Weiterentwicklung? Und dadurch ist eine sehr solide Baukultur entstanden. Und jetzt ist es so, über diese, wie du gesagt hast, ganz vielen Möglichkeiten, sowohl technischer als auch wirtschaftlicher Natur, als auch logistischer Natur, dass plötzlich alles weltweit überall verfügbar war, hat sich dieser Möglichkeitsraum so vergrößert, dass es keine stringente Entwicklung mehr gibt, sondern dass plötzlich beinahe jedes Projekt so ein Prototyp ist. Und jeder versucht bei jedem Projekt wieder von Neuem irgendwie für sich selber diese Erfahrungen zu machen nach dem Ausschlussprinzip. Ja, ist aber halt baukulturell gesehen nicht sehr effizient und nicht sehr sinnvoll.
Aber bist du da nicht mitschuldig? Weil ich habe mich jetzt nicht ganz, ganz tief mit deinem Schaffen auseinandergesetzt, aber die Projekte, die ich gesehen habe, die mich angesprungen haben, die hatten alles einen innovativen Charakter. Für mich zumindest, wo du jetzt wieder angefangen hast, irgendwie mit Lehm zu bauen oder so.
Bin ich da nicht mitschuldig?
Sag einfach nein.
Nein, ich denke schon kurz drüber nach. Ja, aber ich muss ja auch zugeben, ich habe mich ja auch in meinem Schaffen die letzten 25 Jahre verändert, seit ich mein Studium fertig gemacht habe. Das muss man ja auch mit bedenken. Ich habe zu einer Zeit studiert, wo eben die der Diskurs und auch die Themen tatsächlich noch völlig andere waren. In meinem Studium kamen diese Themen so gut wie gar nicht vor.
Ja, was habt ihr da diskutiert?
Da war eben, also sowohl die Aufgabenstellungen waren immer sehr abstrakt, was weiß ich, ein Gästehaus in Timbuktu oder ein Haus für einen Komponisten an einem finnischen See oder ein Sklavenmuseum in Senegal oder ja.
Sind das echte Beispiele oder?
Kein Scheiß, das war so.
Cool. Genau.
Und dementsprechend, und auch die Vorgaben eben, ja, mit Punkten Nachhaltigkeit oder Ressourceneffizienz oder Energieeffizienz, also null. Das waren überhaupt keine Themen, oder? Und das hat sich dann eigentlich erst während meines Tuns und Schaffens jetzt so in der Praxis im Büro in den letzten gut 20 Jahren dann entwickelt.
Gab es da für dich einen bestimmten Punkt, wo der so eine Wende für dich markiert hat, ein bestimmtes Projekt?
Ja, für mich war dieses Sunlight-Haus, das wir damals umgesetzt haben, als erstes CO2-neutrales Haus in Österreich, das war schon so in der Bürogeschichte so ein Meilenstein. Zum einen, weil es eine völlig andere Art des Entwerfens plötzlich war. Wir hatten da wirklich 2 Jahre lang intensivste Auseinandersetzung mit Forschungseinrichtungen, mit Ingenieuren, mit Fachplanern, mit Firmen, die von der Tageslichtplanung über die CO2-Kalkulation, über die Abstimmung mit dem Energiehaushalt bis hin zu Überlegungen zum Transport der Materialien und so weiter halt alles einfach mal umgedreht haben und hinterleuchtet haben. Ich sage oft, das war so fast so wie ein Zweitstudium für mich. Und auch die Tatsache, wie dieses Projekt dann den Diskurs verändert hat in Österreich und darüber hinaus und was damit vielleicht auch alles angeregt wurde. Mir war das damals noch gar nicht so bewusst. Das war irgendwie während des Wettbewerbs.
Welches Jahr war das ungefähr? 2010 rum?
Genau, fertiggestellt haben wir es 2010, begonnen haben wir 2008. Und anfänglich war so die Idee, ja, eben, das Thema war Wohnen 2020. Wie lebt man 2020?
Wie hat es angefangen, das Projekt? Wie bist du da? Wie ist es bei dir gelandet?
Wir sind damals eingeladen worden zu einem Wettbewerb. Da waren, ich weiß nicht, 10 oder 12 Architekturbüros in Österreich eingeladen. Das war ein europaweites Projekt, wo die Firma Velux eben insgesamt, glaube ich, 7 so Prototypenhäuser in 7 verschiedenen Ländern umgesetzt hat. Und alle eben so über einen Wettbewerb entstanden sind. Und wir konnten den österreichischen Beitrag da gewinnen und dann umsetzen. Und es war ein extrem schwieriges Grundstück und am Anfang war so die Vorgabe, ja, eben wie schaut Wohnen 2020 aus? Ja, wie antwortet man da drauf, wenn man 2008 einen Wettbewerb macht, oder? Ich habe keine Ahnung, wie schaut Wohnen 2020 aus? Wir haben dann die Strategie verwendet und gesagt, okay, wir versuchen einfach zu schauen, was gibt's jetzt? Was sind Entwicklungen und wie kann ich das so gut als möglich in ein ganzheitliches Konzept vereinen. Und diese Idee ist dann auch sehr gut angekommen. Und es war dann aber damals die Diskussion ganz stark noch auf dem Passivhaus, oder? Damals war ganz groß, ja, alles, was zukunftsweisend ist, muss ein Passivhaus sein. Und dann hat sich aber sehr schnell rausgestellt über die Analysen vom Ort, dass an diesem Standort mit Nordosthang, mit starker Bewaldung im Süden, mit Nachbargebäuden, die einen in die Klemme nehmen, eigentlich kein Passivhaus möglich ist im klassischen Sinne. Dann haben wir gesagt, gut, aber was wäre ein Learning daraus? Eben genau diese Einschränkung, oder, die, wo wir vorhin gesprochen haben. Okay, der aufgelegte Weg geht nicht. Und dann sind wir in der Diskussion draufgekommen, naja, wie wäre es, wenn wir versuchen, dort nachzuweisen, dass wir dort CO2-neutral bauen können? Und damals wusste wirklich so gut wie noch niemand, was heißt das überhaupt.
War das schon an dem Punkt, wo du das Projekt schon gewonnen hattest, oder war das noch in den Vorüberlegungen dazu?
Das war schon in den Vorüberlegungen dazu, genau.
Hat das quasi dann auch so ein bisschen die Art und Weise, mit der du das Projekt gewinnen konntest, dass du gesagt hast, aber ich drehe es rum statt Passivhaus,
genau.
Machen wir plötzlich eine andere Frage draus.
Genau. Und daraus ist dann eben auch plötzlich ein völlig anderer Planungsweg entstanden, der eben nicht automatisch darauf abgezielt hat, Volumen so kompakt und alle Fenster nach Süden und nach Norden zu und sowieso, sondern dass eben viel mehr Themen mit impliziert hat, die wir heute eben so im Diskurs der Nachhaltigkeit als ganz selbstverständlich erachten. Eben die Kalkulation der Materialien, wie viel Energie kann dieses Gebäude erzeugen, wie viel mehr Energie kann es erzeugen, sodass der CO2-Fußabdruck wieder ausgelöscht werden kann. Wie kann ich eben mit regenerativen Energien arbeiten, sodass ich generell die Betriebsenergie senken kann mit allen möglichen Schrauben, die zur Verfügung stehen, eben nicht nur auf den Heizwärmebedarf bezogen, was damals der aktuelle Stand der Diskussion war. Alles ist auf den Heizwärmebedarf fokussiert gewesen. So haben wir gesagt, nein, wir beziehen alles mit ein. Den Heizwärmebedarf, die Betriebsenergie für Warmwasser, für Lüftung, die Haushaltsgeräte, das Licht. Wir haben an jeder Schraube gedreht, gesagt, okay, wie effizient kann eine Beleuchtung von einem Gebäude sein. Und da spielst du dann ganz schnell eben in so andere Themen rein und sagst, gut, das eine ist, ich kann andere Leuchtmittel verwenden, die brauchen weniger Energie. Aber noch viel cleverer ist es, ein Gebäude zu planen, das einfach mit dem Sonnenlicht ganz anders operiert, sodass ich zum Großteil des Jahres und des Tagesverlaufs eigentlich gar kein künstliches Licht brauche.
Ah, okay. Dann kam dieses Zurückgeworfensein auf die natürlichen Bedingungen.
Genau.
So ein bisschen. Ja, genau. Okay. Das ist und natürlich dann, sexy für einen Fensterhersteller.
Natürlich. Es war natürlich aufgelegt, oder? Für Sie auch, oder? Aber wie soll ich sagen, muss man Ihnen ja auch zugute halten, dieses Projekt auf so aufzusetzen und zu sagen, okay, wir sagen nicht, wir stecken jetzt nochmal so und so viel Budget in die nächste Werbeserie, in ganzseitige Werbeinserate in Architekturzeitschriften, sondern wir bauen exemplarisch ein Haus, das zeigt, wie es gehen kann, wenn man sich auf solche Themen fokussiert.
Und jetzt haben wir auch vorhin dafür schon drüber geredet, dass du mit dieser Einstellung an deine Studenten rangehst und das auch weitergeben willst. Mich würde jetzt voll interessieren, wenn wir jetzt wieder weg von diesen einzelnen Projekten oder deiner Biografie gehen, ist es gerade dabei, diese Philosophie wieder massentauglich zu werden? Oder stehen wir irgendwie vor so einer Zeitenwende? Oder ist einfach, wird das irgendwas sich etablieren als etwas Spezielles für nerdige Holzbauer und die Baubranche wird so, also wie sind die Chancen, dass die Baubranche ihre Philosophie wirklich dahingehend auch sich dem öffnet?
Ich glaube, die jungen Menschen, oder? Die sind doch, die interessieren sich doch mega dafür, oder?
Also ich sehe es an zwei Punkten ganz positiv im Moment. Also eben auf der Uni mit den Studierenden. Wir haben wirklich extremen Zulauf mit unseren Programmen, die wir anbieten. Also wir sind durchwegs 2- bis 3-fach überbelegt. Und die Leute, die zu uns kommen, wir fragen auch am Anfang, okay, was interessiert euch? Und da steht eben nachhaltiges Bauen, ganzheitliche Architekturauffassung an vorderster Stelle.
Okay.
Das ist wirklich so deren Thema. Und das Zweite ist, ich komme gerade von einer Besprechung mit so einem Kreis von Kollegen, Habitat 2030 nennt sich das, und da sind eben ganz viele.
Das Wort ist schon mehrfach gefallen in den letzten 2 Tagen, seit wir sind, das ist lustig.
Eben, das ist so eine Gruppe von Leuten, sind nicht nur Architekten, sondern ist eben weiter gefasst, Leute, die im weitesten Sinne mit Bauen, mit Planen, mit Umsetzen, auch mit Schreiben über Architektur und so weiter zu tun haben. Und da diskutieren wir eben ganz stark solche Dinge. Wie schaut eine ganzheitliche Planung in Zukunft aus? Wie kann man so Dinge kalkulieren? Wie kann man es aber auch transportieren? Wie kann man es der Politik verständlich machen, was in Zukunft die wichtigen Entscheidungen sind. Weil das ist zugegeben genau auch ein bisschen im Moment die Hemmschwelle. Diese einfache, sage ich jetzt mal, Reduktion des Themas auf einen Heizwärmebedarf damals vor 20 Jahren, das war ein sinnvoller Schritt. Das hat auch sehr viel gebracht und es war vor allem aber auch sehr simpel in der Kommunikation. Da gibt es diese Skala und dann habe ich eine Einordnung des Gebäudes und dann weiß jeder, aha, A ist besser als B und A plus ist nochmal besser wie A und steht auf jedem Kühlschrank drauf und
kapiert jedes Kind. Grün und rot.
Ja, genau, das haben wir auch schon mit einem anderen Gast in unserem Podcast angesprochen, mit dem Thomas Auer von Transolar und von der TU München. In Deutschland übersetzt ist es ja, oder man kann es ja ganz am greifbarsten machen, für wahrscheinlich einen Großteil der Bevölkerung ist es ja diese Energiestandards der Gebäude, KfW 50, 55, 40. Und je niedriger das ist, desto besser, desto weniger Energie verbraucht das Holz. Mhm. Und hier haben wir auch die Frage gestellt, was wäre denn eigentlich das Ideal? Weil, also der setzt sich ja auch mit den verhaltenspsychologischen Besonderheiten von so einem Gebäude dann aus. Da gibt es ja einen Pre-Bound und Rebound-Effekt, kennst du die? Und für unsere Hörer, dass in einem Altbau die Leute weniger Energie verbrauchen als berechnet oder rechnerisch angenommen, weil die dafür sensibilisiert sind und wissen, das Gebäude verbraucht viel Energie und deswegen tun sie den Gang nicht heizen und die Zimmer nicht so heiß. Und im neuen Gebäude, es verbraucht zu wenig Energie, ist ja egal, das ist ja der Pre-Bound-Effekt. Hoffentlich habe ich es jetzt nicht vertauscht, dass ich sage, das ist egal, es braucht eh keine Energie, deswegen können wir es schön muckelig warm haben, überall, auch in der
Vorratskammer.
Ja, so ungefähr.
Stimmt so und ist aber nicht alleine nur das.
Genau, und hatte gefragt, was denn dann das Ideal ist, so, und da meinte er so, ja, nee, nicht immer weniger, sondern so aus der Abwägung der technischen Aufwendung halt, also wie viel Mühe ist es, einen bestimmten Standard zu erreichen. Und da war seine Aussage so um die 70. Oder seine Wahrnehmung ist natürlich auch eine schwierige Frage, aber das ist mir hängen geblieben und das fand ich bemerkenswert, dass es der Sweet Spot ist aus dem technischen Aufwand und dem, wie Menschen damit umgehen.
Das ist ganz klar und da gibt es so wirklich gute Studien inzwischen vom Eidgenössischen Department für Bauen, die das anhand von unterschiedlichen Bauformen eben sehr wissenschaftlich überprüft haben. Und das ist, glaube ich, eben auch eine Erkenntnis davon, oder? Es lässt sich in der Richtung nicht endlos weiterentwickeln, oder? Wir haben einen sehr guten Standard jetzt, der aus ökologischer Sicht, was die Betriebsenergie betrifft, eigentlich wirklich sehr gut ist, aber da lässt sich auch nicht mehr viel verbessern, ohne dass es wieder ins Gegenteil überkippt, dass ich eben deutlich mehr Aufwand dafür habe im Erzeugen von Gebäuden. Und das ist eben die neue Erkenntnis, mit der wir jetzt versuchen zu arbeiten seit einigen Jahren. Dass wir eben sagen, ich kann eben nicht erst, wenn das Gebäude steht, anfangen zu betrachten, wie performt das, sondern eigentlich ist ein ganz wesentlicher Teil der Betrachtung das Bauen selber, weil dort so viel Energie verbraucht wird, auf die Baustelle gebracht wird oder im schlimmsten Falle eben noch mit dem Abbruch zerstört wird von etwas, was schon da war. Und wir müssen in Zukunft viel mehr Fokus auf den Bereich legen. Das heißt, eigentlich sind drei Teile. Zuerst schauen, dass wir beim Errichten oder Umbauen so wenig als möglich Energie brauchen. Zum Zweiten, dass wir dann im Betrieb möglichst effizient sind. Und zum Dritten aber, und das ist eben auch ganz wichtig, dass es trotzdem Gebäude und Strukturen sind, die so lang als möglich verwendet werden können und sinnvoll funktionieren. Weil das ist eigentlich der Hauptpunkt, um ein Gebäude nachhaltig zu machen.
Ja, und das ist auch wiederum das, und da spannen wir, glaube ich, den Bogen ganz gut, ist ja das, was wir hier in unserer gebauten Umgebung tausendfach beispielhaft vor uns haben. Gebäude, die Jahrhunderte alt sind und immer noch neu genutzt werden sind und die immer noch dem beim Betreten, zumindest bei mir, ein gutes Gefühl auslösen. Mhm. Häufig.
Aber warst du mit dem Paradigmenwechsel schon fertig, Juri? Hattest du nicht erst gesagt, okay, du merkst bei deinen Studenten, dass die eine vollkommen andere Annäherung alles haben? Und dann gab es noch eine zweite Dimension.
Das zweite war eben diese Gruppe von Leuten, die sich in der Praxis damit beschäftigen. Eben unter anderem diese Gruppe, aber das wird eben schon immer mehr auf eine Art, die ja schon so ein bisschen so einen Schneeballeffekt hat. Wobei man aber auch wieder sagen muss, da muss ich ja wieder ein bisschen kritisch anmerken, dass auch in vielen Bereichen wieder kontraproduktive Auswirkungen hat. Also gerade zum Beispiel, das ist mir bei den letzten Konferenzen oft aufgefallen, viele Kollegen, die dann plötzlich so Sätze sagen wie, ja, und dann haben wir ein Projekt in Holz gemacht, weil Holz ist ja jetzt so im Trend und jetzt versuchen wir das auch mal. Und dann haben wir das Holz dort eingesetzt, wo man es am besten sieht, weil wir wollen ja, dass man versteht, dass das ein ökologisches Gebäude ist, und aber innen dort, wo man es nicht sieht, schaut es dann ganz anders aus. Also, wie soll ich sagen, da ist die Gefahr natürlich auch groß, dass in diesem Sog jetzt auch sehr viel missverstanden wird oder auch absichtlich missverstanden wird.
Das ist auch schwierig, weil es gar nicht so einfach ist, wie jetzt ein ABC, Gold, Silber, so Bronze oder sowas. Da ist auch was mir jetzt ab und zu begegnet ist, wir haben da Holz, speichert CO2, deswegen müssen wir so viel Holz wie möglich verbauen. Und das ist ja genau das, was wir nicht erreichen wollen, sondern es hat jemand anders neulich so schön gesagt, weiß nicht mehr genau wer, vielleicht fällt es mir in Sparte noch ein, oder Vitor kann es ergänzen, wir müssen so viel bauen wie möglich mit so wenig Holz wie möglich. Das fand ich ganz schön.
Ich würde eher sogar fast sagen, wir sollten eher so wenig neu bauen als möglich, so viel Bestand erhalten, sinnvoll als möglich, und mit den Ressourcen so sinnvoll umgehen, dass wir möglichst viel vom Holz für gute Projekte verwenden, die dann möglichst lange halten.
Ja, aber das ist schon zu lang, das müssen wir jetzt reduzieren auf einen schnellen Kernsatz.
Ich finde es irgendwie spannend, Juri, muss ich dir sagen, weil ich war schon in beiden Bauhausmuseen. Eins ist in Weimar und das andere in Dessau, glaube ich. Mhm. Und da fand ich irgendwie beeindruckend, dass es auch immer so ganz tolle Persönlichkeiten waren, die halt auch so super viel sich bei allem gedacht haben, ganz idealistisch waren. Und das hat mich so ein bisschen erinnert, wie du vorhin damit angefangen hast. Und dann ist es ja aber irgendwie nicht zum neuen Standard geworden, sondern letztlich war das dann irgendwas, was dann so geendet hat, und die Strukturen haben sich darauf nicht zubewegt. Und deswegen finde ich es irgendwie ein spannendes Thema, dass es ja auch immer Vordenker gibt, die natürlich einen sinnhaften Paradigmenwechsel visualisieren. Und woran liegt es dann, dass die Masse aber nicht folgt? So, aber ist natürlich eine sehr komplexe Frage.
Sehr komplexe Frage und hat natürlich mit wahnsinnig vielen Bereichen unseres Lebens zu tun. Also ich würde aber auch ja nicht sagen, dass das die Bewegung des Bauhauses nichts verändert hat. Oder? Mhm. Also es hat schon, glaube ich, sehr viel Spuren hinterlassen. Aber ja, es haben sehr viele Kräfte auch natürlich dann dagegen gearbeitet. Mhm. Oder? Also wenn ich halt einen Krieg dazwischen habe, der mal alles grundsätzlich in Frage stellt, extrem viel zerstört, dann wieder einen Wiederaufbau notwendig macht mit minimalen Ressourcen. Also da ist ja wahnsinnig viel nicht nur an Substanz zerstört worden, sondern auch an Möglichkeiten, an Kultur, an Bewusstsein, an Werten. Und dementsprechend muss man solchen Kräften natürlich auch eine ganz andere Komponente nochmal geben, als wie rein nur eine wirtschaftliche. Also das sind Dinge, und darunter leiden wir ja auch jetzt noch. Das sind ja ganz viele Dinge, es sind eben genau Nachwirkungen solcher ganz starke Einschnitte in unsere Lebensformen, in unsere Kultur. Mhm. Also wie sich das Bauen zum Beispiel nach dem Krieg verändert hat, oder das ist ja wäre mit anderen Mitteln ja nicht möglich gewesen, so starke Einschnitte da zu erzeugen. Ja.
Ja. Ich erlebe dich jetzt aber als ganz positiven Menschen. Was macht dich so scheinbar optimistisch?
Ja, gute Frage. Es gibt, also ich habe mich zum Beispiel in den 3 Jahren, wo ich in Stuttgart unterrichtet habe, da ging es, die Professur hieß klimagerechtes und ressourcenschonendes Bauen. Und da habe ich mich sehr intensiv eben mit dem Thema der Auswirkung vom Bauen auf das Klima und mit dem Ressourcenverbrauch und so weiter beschäftigt. Und da muss man sagen, ja, da gibt es schon sehr viele negative Nachrichten, und je mehr man sich damit beschäftigt, umso schwieriger ist es, positiv dazu eingestellt zu bleiben. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass meiner Meinung nach all diese Überlegungen zutiefst sinnvoll sind. Dass grundsätzlich eben ich überzeugt bin, dass sich eben sinnvolle Sachen durchsetzen. Und inwiefern das politisch unterstützt wird, inwiefern das wirtschaftlich möglich ist, inwiefern wir imstande sind, das großflächig innerhalb von kürzester Zeit umzusetzen und so, das sind alles Themen, die gerade bei der Architektur sehr stark auf Vorzeigeprojekte und auch den Diskurs darüber von dem abhängig sind.
Und ich lehne die Mitschuld an, daran prototypisch zu bauen.
Ja, also wie soll ich sagen?
Jonas, Schuld ist ein überbewertetes Konzept, auch wenn du das noch nicht verstanden hast.
Nein, nein, es ist schon so
eine Frage. Ich bitte meine investigative Art zu entschuldigen.
Nein, gerade, weißt du, die eine Sache ist ja, wenn man eben ein Büro hat und Projekte baut, das ist eine Verantwortung, aber die andere Verantwortung in der Lehre ist, finde ich, nochmal eine deutlich größere, weil der Multiplikationsfaktor einfach ein viel größerer ist, oder? Und da hat man schon eine recht große Verantwortung, was gibt man da weiter? Und wo setzt man die Werte an, die sich vielleicht dann auch festsetzen. Und deswegen finde ich es ja auch so positiv, dieses Einfordern von der jungen Generation, sich mit diesen Werten auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist ein grundsätzlich sehr positives Zeichen.
Ja. Und wie warst du als junger Mensch? Wie bist du bei der Architektur gelandet?
Ja.
Was warst du für einer?
Was war ich für einer? Also ich habe mich relativ spät entschieden, Architektur zu studieren. Ich hatte die schöne Möglichkeit, mich sehr früh mit dem Bauen zu beschäftigen. Ich habe HTL gemacht, Höhere Technische Lehranstalt für Hochbau.
Du kommst aus Vorarlberg, oder?
Ich komme aus Vorarlberg, genau. Und mein Vater hatte einen Steinmetzbetrieb, und ich habe mit 13 oder ab 13 angefangen, bei ihm in den Ferien zu arbeiten. Das heißt, ich war sehr viel auf Baustellen auch. Wir haben die frühen Gebäude von den ganzen Baukünstlern in Vorarlberg dann auch mitgebaut. Vom Baumschlager Ebele, Dietrich Untertrifaller und so, auf diesen ganzen Baustellen. Die waren damals eben junge Architekten, die mit kleinen Projekten angefangen haben. Und das hat mich damals sehr geprägt und sehr interessiert. Und dann ging es darum, eben eine Ausbildung zu machen. Und ich habe dann gesagt, gut, nur gleich in die Lehre will ich nicht. Ich will noch zumindest Matura machen. Und dann gab es diese Hochbauausbildung. Und die war eigentlich ziemlich gut, weil wir haben damals nicht nur Hochbauzeichnen noch gelernt, so klassisch mit dem Tuschestift und mit der Reißschiene, sondern auch so ein ganz grundsätzliches Verständnis für Baukonstruktion. Und aber auch fürs Bauen selber. Also da gab es einmal in der Woche einen Tag immer in der Werkstätte, und wir haben gelernt zu mauern, mit Normalziegeln, zu verputzen, mit Kalkmörtel, Bögen zu mauern. Wir haben aber auch gelernt, eben Zimmerei, Holzverbindungen selber zu schnitzen, kleine Projekte zu machen. Wir haben gelernt, wie man mit einem Theodoliten umgeht. Also ganz praktische Dinge, die mit dem Bauen zu tun haben. Das war super. Und dann bin ich rausgekommen und habe gesagt, so, jetzt fange ich mal an, bei meinem Vater voll zu arbeiten. Habe dann 2 Jahre dort gearbeitet. Und habe dann festgestellt, das macht mich nicht glücklich. Also das hat mich sehr unglücklich gemacht. Und ich habe dann gesagt, okay, das funktioniert nicht. Ich kann jetzt nicht dein Leben quasi für mich weiterleben. Ich muss mein eigenes Leben leben mit meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen.
Also es war weniger die Tätigkeit an sich, als das Gleiche zu machen, wie es dein Vater gemacht hat?
Gute Frage. Es war so, das ist ein kleiner Betrieb, der halt sehr eingefahrene Strukturen hatte. Und ich habe da sehr früh angefangen und ich hatte dann einfach die Vorstellung, ja, wenn ich jetzt da 20 Jahre so weitermache, dann mache ich automatisch das Gleiche. Mhm. Und also diese Entwicklungsmöglichkeiten erschienen mir einfach zu eingeschränkt. Und dann habe ich gesagt, gut, ich möchte mal was anderes probieren und habe mich dann bei einem Architekten in Regens beworben. Der hat mich dann gleich genommen und dann habe ich dort angefangen als technischer Zeichner. Und das war für mich so eine Wohltat, so eine Befreiung, so eine wunderbare Beschäftigung, nämlich so vorauszudenken, wie Gebäude entstehen, wie man sie konstruiert, wie man sie umsetzt. Da habe ich dann 2 Jahre gearbeitet und dann habe ich gesagt, so, das ist das, was ich machen möchte. Jetzt will ich auch studieren. Bin dann nach Innsbruck gegangen, habe den ersten Abschnitt gemacht. Dann habe ich mir gedacht, okay, das habe ich jetzt gesehen, jetzt geht es eins weiter. Bin dann nach Wien, habe dort die Aufnahmeprüfung an der Akademie gemacht und war dann in meinem in meinem Jahrgang einer von 6, die da aufgenommen worden sind und habe dann da in der Bundeshauptstadt dann weiter studieren. Und also waren alles so total schöne Schritte dann so in der Entwicklung, in meiner Wahrnehmung zumindest.
Ja, und ein bisschen früh in 2000ern hast du dein eigenes Büro gegründet und dann kam irgendwann das bereits angesprochene Projekt.
Genau.
Also als Wendepunkt, als Meilenstein.
Genau.
Und dann danach irgendwie, wie bist du dann abgedriftet in die Lehre?
Das hat mich auch sehr früh interessiert. Also ich habe dann mit so Lehraufträgen eigentlich schon 3 Jahre, glaube ich, oder 4 Jahre, nachdem ich fertig gemacht habe, bin ich gefragt worden, ob ich eben nicht auch an der TU eben unterrichten möchte. Und habe dort gesehen, dass mir das sehr Spaß macht und dass das ein super Ausgleich ist für die Arbeit im Büro. Also diese Fokussierung auf ganz konkrete, praktische Themen, die Auseinandersetzung mit ganz vielen Leuten aus der Praxis auf der einen Seite und dann eher so dieses offene, fast schon spielerische, akademische, mit Gedanken experimentierende auf der anderen Seite. Das habe ich so als extrem angenehmen Ausgleich empfunden. Und so habe ich dann halt das ein paar Jahre gemacht und ja, dann kam eben die Möglichkeit da in Stuttgart und dann habe ich da mal so als Professor 3 Jahre mal mich probiert, wie das dann funktioniert und dann jetzt eben da in Wien.
Ja, das war jetzt die letzten 3 oder 4 Jahre, ab 2020, oder?
Genau, 2020 bis 2023 war in Stuttgart und dann von 2023 bis jetzt in Wien.
Ja, aber du hast eigentlich immer in Wien gelebt und in Stuttgart, wie oft warst du in Stuttgart?
Naja, das war dann genau eben in der Zeit der Pandemie.
Ja.
Ach so, okay.
Also ich habe angefangen dort, glaube ich, Anfang März mit dem Sommersemester 2020 und 4 Wochen später war der erste Lockdown.
Ja.
Und dann ging es halt so 1,5, fast 2 Jahre dahin. Ja.
Wie hast du, kleiner Ausreißer thematisch, aber es würde mich interessieren, wie hast du die Stadt erlebt, baukulturell, baugeschichtlich, architektonisch? Weil Stuttgart ist so eine Stadt, die in Deutschland ja auch gilt als Stadt, wo, sag ich mal, dieses 20. Jahrhundert auch viele Kontexte geschaffen hat, die wir heute als unangenehm erleben. Wie hast du das so erlebt?
Das höre ich immer wieder und mir ging es komischerweise ganz anders. Also ich habe Stuttgart eigentlich sehr positiv empfunden, gerade auch wieder so in diesem Gegenpol zu Wien. Mhm. Oder so Wien, so dieses Historische, dieses fertig gebaute, dieses
perfekte,
alles
irgendwie
hat seinen auch, Platz ja. irgendwie und alles ist gleichförmig und sauber und
der hat öffentlichen eine klare Nahverkehr, Mitte der funktioniert die ganze Zeit,
genau. Alles ist pünktlich. Genau, solche Sachen und dann plötzlich in Stuttgart ist alles ganz anders. Mhm. Ich habe das als sehr bereichernd empfunden, ja, aber cool. Eben, ich habe ja auch nicht kontinuierlich dort gelebt, sondern das war immer halt so.
Oder ist eine Wohnung in Stuttgart, oder?
Nein, ich habe dann immer im Hotel gewohnt. Ja.
Ja. Wie blickst du auf die Zeit zurück in Stuttgart?
Sehr positiv. Ich habe auch gerade gestern eben Besuch gehabt aus Stuttgart. Da sind zwei ehemalige Kollegen gekommen mit 35 Studierenden und haben mich gefragt, ob ich ihnen einen halben Tag lang Projekte in Wien zeige. Und es ist immer wieder total schön. Also es sind sehr viele, sehr positive Verbindungen entstanden. Es ist ein sehr guter Input auch entstanden in beide Richtungen. Also es ist auch schön zu hören dann, ja, wie, dass doch Dinge geblieben sind und bei den Studierenden auch angekommen sind und auch beim anderen Lehrkörper als Diskurs hängen geblieben ist und so. Nein, also ich habe es durchaus als positive Zeit in Erinnerung.
Ja, und jetzt nochmal kurzer Rücksprung zu deiner Biografie als gelernter Steinmetz. Ich habe selbst keine handwerkliche Lehre gemacht, aber ich habe einen Bezug zum Handwerken, einen stärkeren, finde ich. Und ich stelle mir vor, dass man doch dann auch eine bestimmte Liebe, Leidenschaft, Hingabe zu diesem ersten Werkstoff hat. In deinem Fall den mineralischen Stein und sowas. Hm. Wie verwendest du den jetzt in deinen Projekten? Und die andere Frage, und wie kommt es dann, dass du wieder abgedriftet bist zum Holzbau, diesem ganz anderen Werkstoff?
Ja, ist eine gute Frage. Also
wir haben ganz, ganz oft ist es ja so, dass man die Persönlichkeiten im Holzbau haben wir ja ganz oft einen Hintergrund als Zimmerer oder kommen aus einer Holzbaufamilie oder sowas und du bist ein Steinmetz. Mhm.
Interessanterweise gibt es ja sehr viele bekannte Architekten, die mal irgendwann eine Steinmetz-Ausbildung gemacht haben oder auch andere handwerkliche Ausbildungen gemacht haben. Ich glaube, dass es ein sehr guter Weg ist, das Verständnis für Material, für das Fügen, für das Konstruieren, für Bauabläufe einmal von innen kennenzulernen. Also das rate ich auch allen Studierenden. Macht's das unbedingt. Deswegen gehen wir auch selber auf Baustellen. Deswegen arbeiten wir auch im Maßstab 1:1 in den Workshops, wo wir sagen, okay, das muss man einfach mal gemacht haben.
Das ist ja nicht nur das Begreifen, sondern das Erleben.
Mhm. Eben, weil es einfach auf einer völlig anderen Ebene Erfahrungen abspeichert, die einem dann wirklich als Grundlage dienen, auf dem man sehr solide aufbauen kann. Das ist wie eben das Fundament dann, das sehr tragfähig ist und alles, was darauf aufbaut, ist dann quasi unerschütterlich, weil man immer sagen kann, egal wo man hinkommt, auf die Baustelle oder zum Statiker oder Ding, nein, aber ich weiß das. Ja. Ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das selber gesehen. Ich habe das angegriffen. Erzähl mir nichts. Ja. Das ist unser gemeinsamer Startpunkt und von dort an können wir uns jetzt weiter bewegen.
Und wie kommt es denn, dass wir dich jetzt mit Holzbau assoziieren?
Ja, ich habe tatsächlich in den ersten Projekten, die allerersten nach dem Studium, das waren tatsächlich teilweise Steinprojekte und auch noch eher skulpturale Betonprojekte, die wirklich so aus meiner Prägung von früher entstanden sind. Und dann kam aber ziemlich schnell so ein Holzhaus als erstes Haus. Eigentlich kam es sogar vor meinem Studium das allererste Holzhaus. Und das hat mich dann als Bauweise schon extrem fasziniert. Also diese völlige Umkehr, dieses Arbeiten mit Stein hat ja sowas, da ist ein Material gegenüber, das so viel Widerstandskraft hat, das einem so viel abverlangt, das so viel Geduld, Ausdauer, Härte, auch im wahrsten Sinne des Wortes, in sich speichert. Und dann eben das Holz, das so völlig andere Eigenschaften hat, das so warm ist, das so sich formen lässt auf eine völlig andere Art, das organisch ist, das gut riecht, das also und ich bin ja auch jemand, der nicht so ein Dogmatiker ist, der sagt, okay, Holz ist das beste Material und alles sollte aus Holz gebaut werden. Es gibt ja Kollegen, die dann sagen, ja, wenn es ginge, würden sie auch die Tiefgaragen in Holz bauen. Oder nein, ich glaube eben, jedes Material hat seine spezifischen Eigenschaften und sollte so eingesetzt werden, dass es am sinnvollsten genau dort eingesetzt ist, wo sich es am besten einbringen kann in einen Bauprozess. Und da habe ich schon sehr viele sehr positive Eigenschaften von Holz dann auch eben kennengelernt. Gerade in dieser Vorarlberger Holzbauszene, da muss man ja wirklich sagen, die lebt ja ganz stark davon, dass es so gute Handwerker dort gibt. Da gibt es einfach nicht nur handwerklich gute Handwerker, die man wirklich weltweit versuchen muss, sondern eben auch in ihrer intellektuellen Auseinandersetzung mit dem Bauen wirklich so tief im Diskurs drin sind. Da kann man wirklich selbst mit einem Bodenleger drüber philosophieren, ob ein Gebäude eine Sockelleiste verträgt, nämlich nicht bautechnisch, sondern inhaltlich, räumlich, konzeptuell. Und da sitzt du an einem Tisch und denkst dir, wow, wenn ich solche Diskussionen mit manchen Kollegen haben könnte, wäre großartig.
Wieso ist es so, dass es in dieser Region, also ich persönlich nehme das so wahr, dass je näher an die Alpen, also im Alpenraum, ist das Handwerk im Allgemeinen, hat kulturell, gesellschaftlich eine höhere Wertschätzung als es gegenüber nördlich. Es hat einen höheren Wert, einen höheren Stellenwert. Aber was macht das in Vorarlberg nochmal besonderer?
Oh, das ist wieder eine sehr komplexe Frage, die mit ganz vielen Dingen
zusammenhängt. Das gehört ja auch dazu, dass die Menschen bereit sind, ja bereit, gutes Geld zu bezahlen für gute Leistung. Und jetzt im Raum Stuttgart ist es ja, es gibt Menschen, diese Käuferschicht, die für Handwerk gutes Geld bezahlen, ist nicht so groß. Es gibt viele, die brauchen eine erfüllte Leistung für möglichst wenig Geld. Und dann gibt es auch einige in dem Raum, wie ich es wahrnehme, wo das überhaupt gar keine Rolle spielt, was jetzt irgendwas kostet.
Ich glaube schon, dass es ganz stark von so einem Wertesystem eben abhängig ist. Und das ist in Vorarlberg eben sehr stark geprägt eben von diesem Effizienzgedanken, der wiederum über Jahrhunderte dadurch geprägt war, dass es einfach in vielen Bereichen des Landes, gerade in den Tälern, sehr schwierige Lebensbedingungen gab. Und wenn man eben Bücher liest, wie das Leben damals abgelaufen ist und wie hart und karg das war und was man machen musste, um zum Beispiel zu bauen, dann versteht man ganz klar, dass das eine Denkweise hervorgebracht hat, die genau auf diesen Themen beruht, nämlich auf wie nütze ich Ressourcen sinnvoll? Wie arbeite ich mit dem, was da ist? Wie verwende ich es in einer Art und Weise, dass es möglichst langhaltend ist? Wie entwickle ich Dinge weiter? Wie kann ich ein kollektives Wissen in gebautem speichern? Aber auch, wie profitiere ich mit allen anderen zusammen im Kollektiv von diesem kollektiven Wissen und von Innovation? Also das sind alles Dinge, die sich sehr gut gespeichert haben in dieser Gesellschaft dort. Es kommt dann noch dazu, dass der Vorarlberger von der Mentalität her als Alemanne und so sehr darauf bedacht ist, sich zu vergleichen. Das befeuert natürlich diese Entwicklung. Wenn einer was macht, das schaut sich dann gleich jeder ab, das verbreitet sich sofort. Im Positiven, aber auch im Negativen. Also diese ungeschriebenen gesellschaftlichen Regeln, was macht man, was ist gehörig, heißt das bei uns, also was gehört sich, aber auch eben dadurch definiert, was gehört sich nicht, was macht man nicht, die sind ganz stark in die Gesellschaft eingeschrieben. Und die führen eben auch dazu, dass diese Entwicklung vielleicht immer ein bisschen stärker vorangetrieben wird. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit der japanischen Kultur, oder, die auch sehr viele von diesen Regeln eingeschrieben hat. Was macht man, was gehört sich, was geht nicht? Und auch zu ähnlichen Entwicklungen zum Beispiel in der Holzarchitektur geführt haben. Da gibt es schon, glaube ich, ziemlich einige Parallelen.
Aber zurück zu meiner Frage. Also du bist Holz als Werkstoff hat dich auch irgendwie fasziniert. Das ist so anders. Und das hat sich jetzt halt einfach ergeben mit dem Lehrstuhl oder dieser Bezug zum Holz, dass wir dich jetzt damit assoziieren, dass du jetzt einen Holzbau-Lehrstuhl inne hast.
Naja, gut, also wir haben einen Großteil von den Projekten, die in den letzten über 20 Jahren im Büro entstanden sind Holzbauten. Und das wiederum hat sich auch ergeben, dass wir einiges in Vorarlberg gebaut haben, dass das eben dort schon so quasi einen anderen Standard gegeben hat, dass wir gleichzeitig dann aber durch den Bürostandort in Wien sehr viel von dem Wissen auch mitbringen konnten nach Ostösterreich. Also ich kann mich noch gut erinnern, als wir eben vor 20 Jahren hier die ersten Holzbauprojekte umgesetzt haben, da war es noch eine völlig andere Landschaft hier. Also da gab es noch viel weniger gute Zimmerer, da gab es viel wenig Zimmerer, die eben Abbundhallen hatten, die auf Vorfertigung spezialisiert waren. Da gab es noch so gut wie keine Zimmerer, die als Generalunternehmer aufgetreten sind, sondern also die Struktur war eine völlig andere, aber es war auch der Output ein völlig anderer. Also damals diese Holzbaupreise, die es jetzt in jedem Bundesland gab, in Vorarlberg gab es das damals schon und es war jedes Mal eine Riesenansammlung an wirklich hochwertigen Projekten, die da eingereicht worden sind. Und in Wien und Niederösterreich musste man immer noch schauen, dass man halt genügend Projekte zusammenkriegt. Inzwischen hat sich das sehr gewandelt. Also inzwischen ist der Anteil in Niederösterreich von Holzbauten auch deutlich gestiegen und die Qualität auch deutlich gestiegen. Also da war auch sehr viel mit dieser Know-how-Transfer von Westösterreich nach Ostösterreich. Und da, glaube ich, sind wir mit dem Büro da an einer sehr neuralgischen Stelle jetzt zeitgeschichtlich auch platziert gewesen über diese Verbindung.
Zur rechten Zeit am rechten Ort.
Glaube ich irgendwie schon, ja. Also zu einem die guten Kontakte und die Projekte, die in Vorarlberg entstanden sind und die Firmen, mit denen wir dann teilweise eben auch Projekte dann in Ostösterreich umgesetzt haben und das uns dann aber auch die Möglichkeit gegeben hat, da dann den Holzbau weiterzuentwickeln und auch damit eben sehr viel Know-how wieder da zu transferieren.
Und welche Rolle spielt jetzt dein Ursprung des mit Stein und mit der Steinmetz in den aktuellen Projekten? Kannst du das einsetzen oder kannst du das bewusst einsetzen wie so eine Cherry on top für dich? So ein bisschen, dass du sagst, oh, ich habe mir eine Schwelle, die ist kunstvoll geschlagen aus einem gigantischen Stück.
Dass wir jetzt auch langsam wieder den Bogen kriegen müssen zur Hammersammlung.
Ja, genau.
Damit wollen wir eigentlich anfangen und haben es noch gar nicht
besprochen. Ja, das ist
bitte leite jetzt in deine Antwort dazu über.
Nee, ich habe noch... Wir können jetzt auch noch eine Frage, ich habe noch eine weitere Frage, dann können wir abbiegen auf die Richtung Ausfahrt Hammersammlung.
Die Hammersammlung muss ja kein Abschluss sein. Das ist für mich einfach der Hauptteil des Podcasts.
Also es fängt jetzt erst an, sorry.
Okay, passt. Ich lasse mich drauf ein, ist alles gut. Ja, eben die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Eben die anfänglichen kleineren Projekte, da war Stein eben ein sehr sinnvolles Material und hat sehr gut funktioniert. Also es waren so Urnenstelen auf einem Friedhof, das war ein Brunnen, das war eine Aufbauungshalle, alles Funktionen, wo der Stein durch seine Erdbezogenheit, durch seine Schwere, durch seine Masse, durch seine Beständigkeit, das richtige Material war für diese Aufgabe. Gerade eben über diese noch stärkere Veränderung der Aufgabenstellungen und der Parameter fürs Bauen heutzutage ist halt Stein als Konstruktionsmaterial in unseren Breitengraden tatsächlich sehr schwierig einzusetzen. Wir verwenden teilweise Naturstein, auch wieder dort, wo es sinnvoll ist, dort, wo es gut eingesetzt ist. Aber es ist immer ein sehr untergeordneter Teil in unseren Projekten. Und trotzdem glaube ich, dass das Verständnis von Material eben nicht eines ist, das sich auf ein Material beschränkt. Also wenn man mal einmal eine tiefere Beschäftigung mit einem Material gehabt hat, dann prägt das auch das Verständnis für Material an sich, für die Einschränkungen von Material, für die Eigenschaften von Material, für die Einsetzbarkeit von Material. Ich glaube, der Unterschied ist eher wesentlicher, ob ich mich jemals darauf eingelassen habe, physisch auf ein Material oder nicht. Aber nicht, ob ich jetzt wirklich mit Stein oder mit Holz arbeite. Mhm. Natürlich, wenn ich ein ganzes Leben lang mit Stein arbeite, klar, dann...
Dann fühlst du ihn irgendwie.
Natürlich. Oder? Ja. Aber das funktioniert inzwischen, finde ich. Also ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme, das Erste ist immer, ich muss mit meinen Händen das Material spüren. Ja. Nämlich nicht eben nur die Oberfläche, sondern die Tiefe. Wie viel Masse hat das? Wie viel Stärke? Wie viel Gewicht? Was ist da an Substanz? Und dieses Wort Substanz ist ja eigentlich ein ganz schönes Thema, das eben nicht nur Materie tituliert, sondern das eben im weitesten Sinne eben auch alles, was in dieser Materie drinsteckt, ja auch mit beinhaltet. Ja? Diese Beschäftigung mit der Substanz.
Ich finde, also Entschuldigung, wenn ich das so zwischenwerfe, ich finde, Juri, du bist eher ein Typ Künstler als ein Typ Architekt, Steinmetz oder irgendwas. Ich finde, deine Herangehensweise ist so klassisch, wie man das so in der Kunstgeschichte, wie Grosso persönlich kennt, in der Kunstgeschichte oft sich bezüglich ihrer Arbeit geäußert haben. Aber ich will jetzt hier nicht...
Ich muss ja auch sagen, ich habe am Anfang nach dem Studium einige Jahre mir auch schwer getan, mich ganz klar als Architekt zu deklarieren. Mhm. Also ich habe ziemlich einige auch so Kunst am Bau Projekte gemacht und immer wieder bei Kunstwettbewerben, Kunst im öffentlichen Raum und so mitgemacht, dann ein paar Sachen umgesetzt. Aber es war dann immer so dieser Zwischenbereich. Ich habe letzthin ein ganz interessantes Gespräch gehabt. Alexander Brodsky war da bei uns an der TU und hat im Kuppelsaal einen Vortrag gehabt und wir waren danach essen und dann haben wir uns auch ganz lange über dieses Thema unterhalten, weil er ja auch so in diesem Spannungsfeld zwischen Kunst und Architektur sich beschäftigt. Und er hat genau das Gleiche gesagt, dass er ganz lange sich nicht so richtig deklarieren konnte, mhm. Ist er jetzt Architekt, der auch Kunst interessiert ist oder künstlerische Projekte macht oder ist er Künstler, der Architektur denkt und so. Aber auch da denke ich wieder, vielleicht ist es genau das Spannende, oder, dass man sich nicht so klar abgrenzt und so klar definiert und sagt, okay, mein Feld ist jetzt genau dieses, sondern dass man eben auch die Bereitschaft hat, andere Themen mit einfließen zu lassen und umgekehrt aus seinem Denken in die andere Sphäre auch wieder Input zu bringen und genau aus dem wieder Neues und Interessantes vielleicht entstehen zu lassen.
Ich hab, meine persönliche Erfahrung ist da, dass es für die Außenwelt eigentlich ganz egal ist, aber für die Person selbst in der Reflexion ab und zu spannend ist, sich diese Frage zu stellen und darüber nachzudenken und dann wieder zu dem Punkt zu kommen, dass es eigentlich egal ist. Mhm. Aber ich habe das auch ein bisschen wahrgenommen so. Aber für mich war die Ambivalenz, war also nicht dieses Spannungsfeld zwischen Architektur und Kunst, sondern die Ambivalenz war eher zwischen mehr einer philosophisch interessierten Haltung gegenüber Architektur auf der einen Seite und auf der anderen Seite so hardcore in hier CO2-Bilanzen und sowas reinzugehen, was für mich ein total schwieriger Zugang ist. Also ich weiß jetzt aus meiner Lebenserfahrung, dass es total lohnend sein kann, sich so in so trockene, langweilige Themen einzuarbeiten und man da viel raus mitnehmen kann. Aber dass es zumindest mich persönlich häufig ganz viel Kraft und Energie kostet, da erstmal durchzusteigen und mir das selbst zu erschließen.
Absolut. Kann ich nur so bestätigen. Also es ist auch nicht mein Lieblingsthema, mit dem ich mich beschäftige. Aber vielleicht im besten Falle lässt sich es eben über das, dass man zeigt, dass man trotz der Beachtung dieses Themas eben sinnliche Projekte machen kann, gut transportieren, dass es kein Widerspruch sein muss.
Mhm. Und wie hast du jetzt noch mal kurz zurück zum Holzbau zu kommen? Hast du irgendwie für dich so ein kleines Fazit oder für uns, wie hast du das wahrgenommen, Holzbau in Deutschland, in Baden-Württemberg und gegenüber Deutschland in Österreich?
Ja, ich, wie soll ich sagen, in der Lehre habe ich natürlich versucht, das möglichst gleich rüberzubringen mit dem, was an Erfahrung da ist, eben in Deutschland damit zu kommen und das ist auch sehr wertgeschätzt worden, ist mir vorgekommen. Also das ist auch wiederum das Positive, dass dieses Vorarlberger Holzbau-Image tatsächlich inzwischen so sehr weite Kreise gezogen hat. Man kennt es überall und man schätzt das auch sehr, dass dieses Wissen auch weitergegeben wird. Also das ist da grundsätzlich, finde ich, sehr positiv. Vom Bauen her, wir haben in Baden-Württemberg bisher nur kleinere Projekte umgesetzt, hat aber auch eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Also da gibt's, glaube ich, schon auch sehr gute Firmen, die, wenn man die gleiche Sprache spricht, auch sehr gut zusammen funktionieren. Also.
Cool. Und ich habe mir das wirklich seit Tagen vorgenommen, als erstes auf die Hammersammlung zu sprechen zu kommen. Und ich habe es geschafft und habe keine Antwort gekriegt, das ganze Gespräch. Mhm. Also was für ein Cliffhanger. Mhm. Deswegen, Juri, was zur Hölle hat es mit der Hammersammlung
auf sich? Ich glaube, dass es viele Hörer und Hörer gibt, die jetzt nur dran geblieben sind, in der Hoffnung, dass noch die Infos zur Hammersammlung kommen.
Ja, vielleicht ganz kurz auf der, wenn man sich Juris Website anschaut, dann ist irgendwo der Vermerk Hammersammlung mit einem Foto. Ah. Und das ist jetzt mich als handwerklich interessierte Person, die auch das Werkzeug als Aufgabenbewältigungsmedium schätzt und gerne auch diskutiert, ist es natürlich faszinierend. Also jetzt, was hat es mit Hammersammlung auf sich, Juri?
Ja, also vielleicht eben, da wir in einem akustischen Medium sind, muss man vielleicht ganz kurz beschreiben, um was es geht. Also hinter uns ist eben eine Wand, ungefähr 6 Meter lang, 3,80 Meter hoch, mit 280 Hämmern bestückt. Das ist quasi hinter meinem Arbeitsplatz. Also wenn man in einer Videokonferenz mit mir ist, dann ist mein Hintergrund bestückt mit Hämmern, was immer einen gewissen Eindruck und eine gewisse Autorität natürlich auch vermittelt.
Da sitzt du auf deinem Steinthron.
Der eiserne Thron.
Genau. Ja, und auf sich hat es das, dass ich vor genau 30 Jahren eine Reise gemacht habe mit einem guten Freund von mir nach New York damals. Damals, die Geschichte zu erzählen ist zu lange, aber es gab eine Randgeschichte, die uns wiederum dann zu einem Verhalten geführt hat, die uns dann wiederum dazu gebracht hat, einen Hammer zu kaufen. Und wir waren dann in New York unterwegs mit einem...
Das ich bei einem Bier hören möchte.
Ja, ist tatsächlich eine längere Geschichte, aber genau. Und der Startpunkt eben war dann, dass wir durch einige Tage durch New York marschiert sind mit einem Hammer in der Hand. Und das war noch vor 9/11, für alle die sich ans letzte Jahrtausend nicht mehr erinnern können. Und es gab damals dann wahnsinnig spannende und skurrile Begebenheiten. Weil so ein Hammer, den man so mit sich führt auf der Straße und im Lokal und im wo auch immer, verändert Situationen.
Ja, das war ein normaler Hammer, so einer, mit dem man ein Bild aufhängen würde. Das war jetzt noch kein Fäustel, kein Vorschlaghammer.
Na, so ein ganz klassischer amerikanischer Hammer mit diesen zwei Zinken vorne und so. So ganz ein typischer amerikanischer Hammer. Ja,
genau. Einsteigermodell.
Genau.
Also es war es begann als soziologisches Experiment.
Quasi. Genau. Und das ist aber auch das Wesentliche daran, glaube ich, weil eben über diese Erkenntnis, ein so einfacher Gegenstand, den man eigentlich auf der ganzen Welt findet, aus dem Kontext einer Werkstätte oder eines Baumarktes genommen und mit dem durch die Gegend spaziert, verändert alles, nämlich nicht nur die Wahrnehmung von einem selbst auf die Umwelt, sondern natürlich auch von allen anderen auf einen selbst. Und provoziert ganz andere Begebenheiten und Geschichten. Und diese Geschichten sind dann wiederum ein Teil dieser Reise und speichern sich quasi in dem Hammer, der dann das Objekt ist der Konservierung dieser Erinnerungen.
Also es ist wie eine Fotowand für dich.
So ist es. Also und das ist genau diese Idee. Ich habe dann, weil das so gut funktioniert hat, habe ich mir gedacht, großartig, das muss man eigentlich immer machen. Und seither, egal wo ich hinkomme, versuche ich einen Hammer zu kriegen. Und da auch wieder natürlich, je herausfordernder die Gegend oder der Hammer oder die Geschichte ist, umso spannender und umso einprägsamer. Also die einfachste Variante ist eben in den Baumarkt gehen und Hammer kaufen. Okay, aber die schwierige Variante ist in Burma auf einer kleinen Insel mitten im größten Binnensee fünf Frauen, die dort mit einem Holzhammer Lotusblumen zerkleinern, um dort geschöpftes Papier zu machen, zu überreden, nicht ein Blatt Papier zu kaufen, sondern einen der kaputten Hammer, die im Dreck liegen. Mhm. Und die Geschichte daraus, die sich daraus ergibt und auch nicht nur diese Geschichte, wie man ihn kriegt, sondern auch, wie man mit diesem Hammer dann auch bis nach Hause kommt. Mhm. Ist ja heutzutage auch nicht mehr so einfach, oder? Wie bringe ich den dann durch die Sicherheitskontrollen und was entsteht da noch für eine Geschichte und bis er dann wirklich zu Hause an der Wand hängt. Und vielleicht der Abschluss von diesem Konzept ist, da hängen jetzt eben ganz viele Hämmer und es gibt ganz viele Geschichten dazu. Und ich habe mein Schaffen jetzt so definiert. Ich habe auf der anderen Seite von der Hammerwand gibt's ein Skizzenbuchregal. Da sind alle meine Skizzenbücher drin. Ich arbeite hauptsächlich mit Skizzen, die immer in das gleiche Buch wandern. Und davon gibt es genau 100 Stück. Und immer das, was ich mit mir führe, dort gibt es einen hölzernen Ersatz für dieses Stück. Und das ist quasi mein Indikator, wo ich in dieser Skala von 1 bis 100 gerade stehe. Im Moment arbeite ich am 56. Das Ziel ist, in meiner Schaffensphase diese 100 Bücher vollzukriegen. Das ist das eine Konzept. Wenn ich das abgeschlossen habe, dann möchte ich mich zur Ruhe setzen. Und das Erste, was ich dann mache, nach vielleicht einem kurzen Urlaub, ist, dass ich ein Buch drüber schreiben möchte, über die 100 Geschichten zu den Hämmern, die da hängen, die wir bis dahin noch in Erinnerung sind.
Eine Weltreise in 100 Hämmern.
Und genau. Wann hast du angefangen mit den Skizzenbüchern, vor wie vielen Jahren?
Das war genau am ersten Tag, als ich nach Wien gekommen bin und meine Aufnahmeprüfung an der Akademie begonnen habe. Da habe ich mir die Aufgabenstellung abgeholt an der Akademie und da hieß es, ein Teil der Aufnahmeprüfung ist, ein Tagebuch über die erste Woche zu führen und das dann mit abzugeben mit der Aufnahmeprüfung, mit anderen Aufgaben zusammen. Und in dieser Woche ist dieses eine Buch voll geworden. Und das hat mich so fasziniert, dieser Gedankenspeicher, was da alles reingekommen ist, die Skizzen, die Beschreibungen, die Überlegungen, Fotos, Eintrittskarten etc. hat sich da alles aufgefüllt. Und dann habe ich mir gedacht, was für eine wunderbare Sache, so etwas mit sich tragen zu können, als externer Speicher, als etwas, um Gedanken physisch abzulegen. Und sobald ich aufgenommen war, habe ich dann sofort das nächste Buch gekauft. Und dann immer wieder, sobald es voll war, das nächste. Und es war dann schon fast so eine Sucht. Also es war dann fast wie so ein guter Freund, den man dann immer bei sich haben kann. Und plötzlich komme ich eines Tages in diese kleine Lehrmittelstelle da in der Akademie und sage, ich brauche wieder ein neues Buch. Und sie sagt, die haben wir nicht mehr. Und ich war natürlich total schockiert und habe gedacht, nein, wirklich wie so eben einen guten Freund, den man gerade verloren hat. Ich dachte, nein, das kann nicht sein. Und das war noch am Ende des letzten Jahrtausends, was weiß ich, 99 oder 2000 so ungefähr. Und da war es noch nicht so einfach, sowas rauszufinden, wo wird das gemacht, wo kriege ich sowas. Er konnte mir nicht einfach in Google eingeben, graues Skizzenbuch A5 Wien oder so. Und dann habe ich das dann trotzdem recherchiert und bin draufgekommen, dass es eine kleine Firma war am Stadtrand von Wien, die das herstellt. Bin da rausgefahren, habe mit dieser Frau da gesprochen, habe gesagt, so, ich brauche wieder so ein Buch. Und dann hat sie gesagt, ja, die produzieren wir nicht mehr, aber wir könnten für sie eine Spezialedition machen. Aber Mindestbestellmenge sind 50 Stück. Da habe ich kurz nachgedacht und gesagt, gut, also dann definiere ich genau, es muss genauso sein wie das, alles präzise gleich. Und ich habe bisher, keine Ahnung, 10 Stück gefüllt.
Jetzt will hast du genau wieder dein Material quasi definiert, mit dem du dann arbeiten wolltest. Das
genau. Wir jetzt heute
schon ein paar Mal haben.
Genau. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich die restlichen, um genau 100 zu haben. Und das wird dann mein Lebenswerk. An dem arbeite ich mich dann ab in Zukunft.
Schön. Also einerseits hast du einen Druck, das vollzukriegen. Aber andererseits hast du auch einen Druck, das nicht zu schnell vollzukriegen. Also du kannst...
Genau.
Das heißt, wenn du jetzt irgendwann merkst, boah, jetzt denkst du mich... Werde ich alt oder sowas? Dann muss ich, scheiße, ich habe noch 10 Stück übrig. Wie kriegen sie jetzt voll?
Ja, aber das ist eben sehr einfach, oder? Weil ich kann ja steuern, wie groß ich schreibe zum Beispiel.
Ja.
Oder wie schlampig meine Skizzen mache oder wie ich mir Zeit nehme.
Ist da nur Arbeit drin oder schreibst du da auch persönliche Gedanken rein? Wie jetzt, weiß nicht, ich habe gerade, hier, lieber Freund, Tagebuch, ich habe gerade Probleme in der Beziehung.
Inzwischen ist es eben ganz stark auch das geworden, ja. Also es waren dann wirklich sehr viele Gedanken rein und ja, es ist ein auch teilweise sehr persönliches Tagebuch, eine Gedankenstütze, ein Kommunikationsmedium auch mit meinem Büro, weil ich dann immer, egal wo ich bin, ob ich gerade in der U-Bahn sitze oder irgendwo nach dem Baden an der Sonne oder wo auch immer, dann kommt mir ein Gedanke und dann nehme ich mein Skizzenbuch und dann zeichne ich das ganz akribisch halt irgendwie dann raus, mache ein Foto davon und schicke es ans Büro und dann sprechen wir darüber und dann ist das quasi so, dass der nächste gemeinsame Schritt irgendwie in der Entwicklung von einem Projekt zum Beispiel.
Und der Hammer, wenn du jetzt, was für eine Reise oder was für ein Ort qualifiziert sich dafür, einen neuen Hammer zu besorgen? Ich könnte mir vorstellen, dass du dir einen in Stuttgart besorgt hast, weil du da so eine Station hattest. Aber das ist ja auch nur einmal, oder? Wenn du zum ersten Mal dahin kommst.
Genau. Nein, also da bin ich auch wieder sehr offen. Also das kann Klein-Tupfing sein oder New York oder Timbuktu oder das ist mir völlig egal, weil es ja eben nicht um den Ort geht, sondern es geht ja eigentlich auch nicht um den Hammer, sondern es geht ja eigentlich um die Geschichte. Mhm. Und die Geschichte wird erfahrungsgemäß durch das Tun geschrieben und nicht so sehr durch den Ort und das Objekt.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.